Der zweite Sieg aus dem zweiten Gruppenspiel ist im Sack und es könnte wirklich nicht besser laufen für die DFB-Elf. Schöner Fußball, gute Ergebnisse, es passt alles, wie wir die Stimmung im Land wahrnehmen, was wir aus diesem Ungarn-Spiel ziehen und alles weitere rund um die DFB-EM-Challenge in der heutigen Episode Spieltagssieger-Besieger. Viel Spaß!
Spieltagssieger-Besieger mit dem EM-Podcast. Alles rund um die DFB-EM-Challenge von Kickbase. Powered by Scalable Capital. Der einzige Broker, den du zum Traden brauchst.
So, guten Morgen Anton. Beste Stimmung hier, oder?
Beste Stimmung auf alle Fälle. Bench, grüß dich. 6-Punkte-Woche, wie geht's dir?
Mir geht's blendend. Es könnte nicht besser sein. Und wenn wir vielleicht direkt mal damit reinstarten wollen, wie und wo hast du denn das Spiel gestern verfolgt?
Ich hatte gestern das große Glück, im Stadion zu sein. Ich habe es live gesehen. Ich bin in der Früh nach Stuttgart gefahren, bin jetzt gerade immer noch in Stuttgart bei meinen Großeltern und hatte auf jeden Fall einen geilen Tag gestern live vor Ort bei bestem Wetter und natürlich bei einem Superspiel.
Das freut mich. Dementsprechend Stimmung tipptopp. Ich muss sagen, ich habe wieder langweilig mit den Jungs hier in der Heimat geguckt, aber ja, war ja im letzten Podcast schon ein großes Thema. Bis jetzt haben wir keine... wurde ich nicht in unseren DMs gehatet dafür, also scheinbar alles halb so wild, wenn man irgendwie nicht jeden Tag hier in den Fanzones unterwegs ist, aber Thema Fanzones, es ist ja wirklich Wahnsinn, also Janni und ich hatten eine lange Diskussion letzte Episode darüber, wie die Stimmung ist, wie man es so wahrnimmt und Janni wollte sich nicht so richtig darauf einlassen, beziehungsweise war dann auch im Modus, aber meinte so, ey, vorher hat er es gar nicht so wahrgenommen und so,
ja.
Ey, wenn man, also jetzt mal selbst nicht nur bei Deutschland spielen, wir können auch gleich noch so über die anderen Nationen sprechen, machen wir eben im Verlauf der Episode noch, aber bei den Deutschlandspielen, ey, in München die Fanzone, was ich da gestern gesehen habe, das ist ja absolut geisteskrank.
Crazy, ja, also ich finde es auch richtig, richtig geil und der Tenor bei euch war ja im letzten Podcast so ein bisschen, Fanzone ist geil, aber Deutschlandspiele schauen wir doch lieber zu Hause, weil wir uns da auch ein bisschen aufs Spiel fokussieren wollen und alles mitbekommen und das sehe ich ziemlich genauso. Ich finde zwar auch, wenn man so eine Crowd hat, wie bei dem München Public Viewing und sowas, ist das schon sehr, sehr geil, aber ich sehe das Spiel auch lieber gerne so, dass ich noch alles davon mitbekomme und nicht Angst habe, irgendwie aus einem schlechten Winkel auf dem Bildschirm zu gucken oder. Aber ich war beim Spiel Österreich gegen Frankreich, war ich in der Fanzone und es ist schon sehr nice gemacht. Also du hast viele verschiedene Stände von Sponsoren, wo du irgendwie ein bisschen Geschichten mit dem Ball machen kannst, Zielschießen, Schusskraft messen und so weiter. Du hast natürlich deine Stände, wo du ein bisschen was zu essen holen kannst. Du hast geile Bühnen, viele Leute, gute Stimmung. Macht schon extrem viel Spaß und natürlich waren wir auch gestern in Stuttgart auf dem Schlossplatz und haben da mal ausgekundschaftet und um 15 Uhr war ja noch Kroatien gegen Albanien und dann kamen da auch irgendwie ab 14 Uhr, 14.30 Uhr irgendwie auch in Scharen Albaner und Kroaten in die Fans und sowas, die da einfach zusammen gefeiert haben und so und es war schon sehr, sehr nice und die Stimmung war echt von allen Seiten gut.
Ja, brutal. Also ich glaube auch so als einfach Tag, an dem man unterwegs sein will, bisschen was mit Freunden unternehmen, bisschen irgendwie draußen sein möchte, ist das super geil. Gerade wenn man jetzt im Moment noch die Phasen hat mit 3 Spielen wirklich pro Tag, da kannst du den ganzen Tag geil da verbringen.
Ja.
Ich habe mir jetzt auch mal so die nächsten Spieltage reingezogen. Also das Ding ist, guck mal, wenn jetzt heute Abend zum Beispiel 21 Uhr Spanien-Italien spielt und davor Dänemark-England, da sind schon Spiele mit einem Kaliber, wo ich sage, ey, also natürlich jetzt die Engländer und so da mitzunehmen, was da an Stimmung dann ist oder auch Spanien-Italien, wird brutal sein in den Fanzones, aber da bin ich schon wieder so eigen, dass ich mir denke, boah, das sind Spiele, die möchte ich gern wirklich aufmerksam verfolgen, ja, weißt du? Wenn ich solche Spiele habe wie letzter Gruppenspieltag, nee, stimmt gar nicht, 22. der Samstag, Georgien gegen Tschechien, Türkei gegen Portugal und Belgien gegen Rumänien, wo ich überall so, also weißt du, wo ich überall so einen relativ, ich will jetzt nicht klaren Favoriten sagen, weil Türkei, Portugal könnte aus meiner Sicht schon auch eng werden. Ich glaube aber beispielsweise, dass Belgien gegen Rumänien da das Ding ziehen wird und Georgien, Tschechien ist ehrlicherweise ein Spiel, so das gucke ich mir gerne an. Da bin ich jetzt aber auch nicht traurig drum, wenn ich hinterher nicht komplett alles mitbekommen habe. Ja. So an solchen Tagen sehe ich mich auch, also würde ich mich auch da sehen, hätte ich voll Bock drauf, aber wenn jetzt irgendwie so sehr, sehr interessante Spiele sind, auch am Freitag irgendwie Niederlande gegen Frankreich, das muss ich aufmerksam verfolgen, deswegen bin ich da dann doch eher raus. Aber ja, es gibt solche und solche Fußballgucker, und wenn man der Typ dafür ist, einfach dann gerne unter Leuten viel Gequatsche, viel erleben, so bei einem Fußballspiel. Wenn man der Typ eher ist, dann sind diese Fanzones natürlich brutal dieses Jahr. Und ich find's wirklich krass, also du hast es jetzt ja schon lang und breit ausgeschmückt, aber wie diese Euphoriewelle, wie die sich einfach die ganze Zeit selbst weiterträgt.
Ja.
Und ehrlicherweise muss man auch an der Stelle mal sagen, da tragen schon gefühlt alle Nationen ihren Teil zu bei, ne? Also wenn ich sehe, ja, was in Dortmund bei dem Türkei-Spiel los war, wenn ich sehe, selbst also wie die Albaner und so die kompletten Innenstädte voll machen und einfach geil feiern. Also man hat ja wirklich noch nichts, außer so zwei, drei wirklich Einzelfälle mitbekommen, wo jetzt wieder irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist oder irgendwelche Geschichten im Stadion komplett schief gelaufen sind oder so. Wie gesagt, zwei, drei Kleinigkeiten, aber das hast du immer dann bei so vielen Leuten auf einem Haufen. Aber ansonsten ist es ja einfach ein Fußballfest wirklich bis jetzt.
Ja, Frage an dich, wenn du in der Fanzone bist oder wärst bei einem Deutschlandspiel, wärst du dann Patriot genug, um da auch die Nationalhymne mitzusingen vor dem Spiel?
Boah, ich muss sagen, das Nationalhymne mitsingen, das hat bei mir irgendwann aufgehört. So früher als so, ich sag mal, als Kind und früher Jugendlicher war ja auch so jedes Deutschlandspiel so ein Riesen-Event immer so, weißt du? Also da hat man es ja noch gefeiert, die Länderspielpausen,
ja.
gefühlt.
Ja.
So, und da hast du dann mit den anderen Dötzen da vorm Fernseher gestanden und hast dann auch die Hymne mitgesungen und hey, Hymne kommt, alle leise und keine Ahnung was. So, irgendwann hat das aufgehört, und ich muss sagen, also zu Hause natürlich schon mal gar nicht, wenn ich entspannt gucke mit Freunden oder alleine. In der Fanzone, boah, ich glaube, wenn alle dann singen würden, dann würde es mich mitreißen, ja.
Weil ich habe, also, nee, ich tatsächlich auf keinen Fall, mir taugt es gar nicht so richtig.
Ja.
Weil ich selber mich da irgendwie so ein bisschen komisch fühle dabei. Ich verstehe total, dass Leute sagen, boah, das ist geil, das gehört dazu, unsere Mannschaft, wir wollen anfeuern und so. Das gehört zu diesem sportlichen Event dazu. Und ich verstehe auch, dass das vor allem den Spielern an sich irgendwie vielleicht was gibt, weil ja auch Nagelsmann öfter gesagt hat, so, yo, das ist schon krass, wenn das irgendwie alle zusammen singen. Aber mir selber und so gibt es vielleicht auch mit einfach diesem Deutschlandbezug sehr, sehr wenig.
Ja.
Und ich habe auch im Stadion jetzt nicht mitgesungen gestern. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe, wenn das Leute abholt und die da Bock drauf haben, das zu singen. Und ich gönne das auch jedem, der da irgendwie Gänsehaut bekommt und das geil findet.
Ja.
Aber muss man, glaube ich, einfach wechselseitig verstehen, dass da auch ein paar dann nicht so viel Bock,
ja,
haben.
Hey, ich glaube, ich bin da halt dann schon jemand, der so sehr aus dem Affekt heraus, so wenn jetzt,
ja, ja,
irgendwie so eine kranke Stimmung aufkommt,
ja,
dann bin ich, glaube ich, schon auch dabei. Aber ich, also es gibt schon auch die Situation, wenn ich irgendwie einen Fangesang an sich, ja gut, was heißt einen Fangesang, nicht so fühle, aber wenn es die Situation bei mir aus meinem Inneren heraus nicht hergibt, so, dann stehe ich da vielleicht auch wortlos zwischen allen anderen. Ja,
ja.
Sehe ich schon auch.
Was ich aber Quatsch finde, ist Buhn,
ja?
Was auch öfter vorgekommen ist jetzt bei der
EM. Was ist öfter vorgekommen? Was
findest du Quatsch? Nationalhymnen über Buhn, so anfangen,
ja,
so.
Ja, das geht gar nicht, wirklich. Das,
ja.
Also, das habe ich aber auch erst ein, zwei Mal bis jetzt mitbekommen, wo ich sagen muss, so, also hätte man öfter erwarten können, gerade weil alle so sehr intuit sind und sich das dann natürlich,
ja, ja,
natürlich auch schnell so hochschaukelt, aber ja, nee, Nationalhymne ausbuhen, da bin ich auch, das,
ja,
finde ich gar nicht gut. Aber andere Sache, wo du jetzt schon beim Thema warst, wegen Mitsingen und so weiter und so fort, ey, Deutschland braucht geile Fangesänge.
Ja,
das
geilere.
Geilere, ja, ey, also wenn ich, die andere Nation, ne, teilweise, wenn die zum Beispiel irgendwelche geilen Strophen aus der Hymne haben und die dann da scheppern irgendwann mitten im Spiel oder halt wirklich geile Fangesänge haben, so gute Wechselgesänge auch und sowas, das ist so geil, und die Stimmung im Moment ist ja wirklich in jedem Stadion überragend so, aber wenn ich dann vorm Fernseher sitze und dann höre ich da 8 Minuten am Stück, oh, wie ist das schön, Digga. Also, so, da komme ich mir vor wie in einer OBEM-Werbung. Also, das ist wirklich, Deutschland braucht bessere Fangesänge. Und
ja,
ich habe keine Ideen aus der kalten Buchse heraus, aber das würde mir schon noch mal viel mehr geben. Weil wir haben auch im Vorfeld vom Podcast kurz darüber gesprochen, Anton, als ich gefragt hatte, ey, wie war es gestern und so, dass du meintest, die Stimmung vor Ort war wirklich sehr gut, so.
Ja.
Wo ich meinte, durch den Fernseher habe ich schon bei anderen Spielen auch noch ja, geiler wahrgenommen. ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei anderen Spielen auch schon echt nochmal anders die Luzi abging. Auch so die Schotten dann gestern Abend wieder gegen die Schweiz und so, das war schon brutal. Kroatien gegen Albanien hat natürlich das Spiel alles hergegeben gestern. Aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, die Wahrnehmung, dass ich halt diese Fangesänge, also das meiste davon kann man sich echt nicht anhören, so, ne, als ja. Verwöhnter deutscher Fußballfan, wenn man dann so die Vereins- und Clubkultur sonst Woche für Woche mitbekommt.
Ja, voll. Ja, mach noch zu Ende. Ich glaube, du wolltest
noch sagen. Nee, war fertig.
Ja, voll verstehe ich. Ich glaube, hat auch einen großen Teil damit, dass die Ultras irgendwie nicht am Start sind und das so ein bisschen umgehen und boykottieren. Was ich natürlich aus deren Sicht auch verstehe, wenn man sagt, hey, safe. DFB ist nicht unser Ding, UEFA, FIFA ist nicht unser Ding. Vollkommen fair. Aber trotzdem muss man dann irgendwie außenrum hinbekommen, sich ein bisschen besser zu organisieren. Und ich verstehe auch oder gehe auch voll mit, dass vielleicht andere Spiele noch besser sind von der Stimmung her. Aber ich finde, für ein deutsches Publikum, wo du eigentlich fast schon eher so gewöhnt bist, ja, ich habe jetzt mein Ticket bezahlt und dann unterhaltet mich mal. Und dann wird mal locker geklatscht, wenn irgendwie ein Musiala das 1-0 macht. Aber die Stimmung gestern war echt gut. Also zweite Halbzeit wurde eigentlich nur gestanden, auch auf der, also nicht nur in den Kurven, auch auf der Gegengerade und sowas. Aber so die Klassiker, so Deutschland, ja, das ist halt, das ist so alt, das ist so durch und irgendwer muss mal irgendwie sich was Besseres einfallen lassen. Es gibt aber übrigens auch zwei Lieder, die ich auf gar keinen Fall mitsingen wollte gestern, weil die auch, wenn man so geschichtlich so ein bisschen zurückschaut, da schüttelt mich das zu singen und ich verstehe auch, wenn Leute das nicht auf dem Schirm haben und sagen, ja was denn, ist doch nichts dabei, aber das, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, dann geht nicht, also Hurra, hurra, die Deutschen sind da, schwierig. Und dieses, wenn man dann führt, dieses Sieg, auch nicht schlimm. Ja. Beides nicht geil.
Ja, dieses Sieg, das hat auch eine Tonalität dann von so.
Ja.
Also,
so, wir haben euch fertig gemacht. Nicht schön.
Ja,
nicht schön.
Ja.
Dann lieber, wie gesagt, geile neue EM-Songs.
Ja, safe. Also, wenn ihr da draußen geile Ideen habt, dann gerne überall shooten. Ich glaube, bei uns in den DMs hilft es dann am Ende auch nicht, aber vielleicht habt ihr ja geile Ideen, wie man da irgendwie irgendwas etabliert kriegt noch während des Turniers.
Also Major Tom fand ich geil. Ich fand, ist das schön, so cheesy, aber kann man machen, war auch gut. Und ja, es geht. Glaub mir, wenn du drin bist, dann geht's.
Ja.
Und Berlin, wir fahren nach Berlin, ist halt oldschool und gehört ein bisschen. Ja, Quatsch, sagst du?
Ja, finde ich Quatsch. Also das ist für mich auch so ein bisschen wie ist das schön so.
Ja.
Also Berlin, wir fahren nach Berlin. Das kannst du als Drittligist scheppern, wenn du gerade einen Bundesligist aus dem Pokal geschmissen hast. Das kannst du als Lautern, wenn es wirklich Richtung Finale geht, dann letztes Jahr, kannst du das auch mal bringen. Aber so, also weiß ich nicht, das ist... Ich bin da vielleicht aber auch ein bisschen sehr negativ eingestellt, aber wo du es gerade gesagt hast, ey, so Major Tom nach dem Spiel, wenn die ihre Runde drehen, das ist schon ein guter Anfang.
Ja.
Das ist ein guter Anfang.
Es gibt übrigens aber auch eine Page auf TikTok, die angefangen hat von wegen, ich mache jetzt Songs über Spieler, solange bis einer viral geht.
Geil.
Und da sind auch schon irgendwie über Kroos, Havertz, Gündogan, so ganz, ganz viele Dinger mit dabei.
Das finde ich geil.
Ja.
Muss ich mir angucken später. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt lange, lange über das Spiel an sich gesprochen. Und,
wir haben gar nicht über das Spiel an sich gesprochen.
über die Erfahrungen mit dem Spiel an sich gesprochen. Und können jetzt mal rübergehen zum Ranking, zu unseren Leistungen gestern, zu unseren Platzierungen in der Office League, zu den Gewinnern an und für sich, zum Ungarn-Spiel connected mit Kickbase. Und da wäre meine Frage natürlich an dich, Anton, wie sah es aus gestern? Richtigen Kapitän gepickt, richtiges Ergebnis?
Schön, dass du fragst. Ja, richtigen Kapitän gepickt. Ich habe Gündogan genommen, wie schon im ersten Spiel. Und dieses Mal wurde ich dafür belohnt, dass ich nicht nochmal umgeswitcht habe. In meiner Family-Liga wurde ich im ersten Spiel richtig übel vermöbelt und bin hinter meinen beiden Schwestern und meiner Mutter gelandet, was natürlich gar nicht klar ging, wo ich mir auch nach 10 Minuten die erste WhatsApp gefressen habe, als da jetzt die Bude gemacht habe. Bin aber jetzt Erster geworden von 14 mit Family und Freunden und habe mich da also zurückgekämpft und ein bisschen Prestige zurückerlangt. Und in der Office-Liga bin ich Sechster von 23 Mitspielenden geworden. Und ich bin heilfroh, dass ich heute mit dir aufnehme und nicht mit Janni, weil der ist nämlich auf 1.
Ey, Janni, brutal, ne? 955 mit Rüdiger, Gündogan, Mittelstädt und Fürich. Ich muss sagen, ich habe mich gestern auch ein bisschen geärgert.
Ja.
Also schön, dass du fragst, wie es bei mir lief. 715 Gerne. Punkte ist in Ordnung gewesen, ne? Also ich habe aufgestellt, warte, ich schau noch mal, mit Groß und Gündogan bin ich gut gefahren gestern. Ich habe mit Groß und Bayer die falschen Joker gepickt. Und da sage ich dir ehrlich, das war einfach zu kurz gedacht von mir. Das war einfach nicht gut aufgestellt. Ich hatte einen 3-0 getippt, da sage ich noch, ey, das war völlig im Rahmen des Möglichen, ja, so einfach Pech gehabt. Aber gestern nicht führig und nicht Undorf aufzustellen als Joker, ist Quatsch gewesen. Also das war wirklich so absehbar mit so der Stimmung, die man drumherum hat, mit dem Wissen, dass Nagelsmann ja auch gerne mal so ein bisschen mit der Emotionalität spielt oder so ein bisschen versucht, so das Momentum über die Emotionen irgendwie auf seine Seite oder in die Truppe zu holen. Und da hätte man damit rechnen können und hätte man damit rechnen müssen, dass die Stuttgarter ihre Minuten in Stuttgart bekommen.
Ja, ja.
Das war einfach zu kurz gedacht. Hast du auch keinen Stuttgarter aufgestellt?
Ich habe Bayer aufgestellt. Sané, das war aber gut. Und ja, gut. Bayer habe ich aufgestellt und das war, hätte ich führig nehmen sollen. Ich habe zwar gedacht, okay, mit Tempo die Tiefe attackieren, aber ich hätte einfach Stuttgarter aufstellen sollen, ja.
Ja, aber gut. Ist jetzt am Ende so, vielleicht lernen wir draus. Ja, drittes Spiel, by the way, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, in Frankfurt. Sollte man vielleicht den Kollegen Koch dann mal auf dem Schirm haben, wenn es dann sowieso schon Richtung Gruppensieg geht. Ich denke mal, da gibt es auch ein paar Rotationen. Sprechen wir später noch drüber. Aber ja, darüber habe ich mich echt geärgert gestern, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte und die Joker da mitgenommen habe. Dementsprechend dann mit 715 Punkten nur 5. von 8 in meiner privaten Runde und 11. von 23 in der Office League sozusagen. Ja, ist okay. So, da kann ich mir nichts von kaufen, aber muss ich mir heute auch nicht Höhen und Spott anhören. Von daher ist alright. Ich glaube, einige von euch da draußen, die ein bisschen weiter gedacht haben, eine Ecke weiter gedacht haben, haben da deutlich, deutlich mehr rausgeholt. Zum Beispiel unsere Gewinner. Das waren beispielsweise Fisherman, Kodor und noch einige weitere, oder? Oder waren es nur die beiden?
Nur die beiden.
Nur die beiden sogar.
Letztes Mal 22, diesmal nur 2.
Ja, 1061 Punkte ist natürlich brutal, ne? Das Winner-Lineup war Gündogan natürlich als Kapitän, Mittelstädt, Tah und Führig. Und die Jungs haben es auf dem Schirm gehabt, dass es die Stuttgarter sind dieses Mal. Mit Mittelstädt und Führig gegangen, Mittelstädt dann auch den anderen Jungs in der Startelf vorgezogen, da die 10 Millionen gespart, die dann natürlich wieder in Tah reingehen konnten. Also sehr, sehr gut aufgestellt. Ergebnis-Tipp 2-0 hat auch gesessen. Glückwunsch also an die beiden. Ja, Gewinner geht dann heute im Laufe des Tages noch aus, wird ja notariell, sagt man das so, oder ist das ein falsches Wort? Doch,
notariell
wird verkündet, ja, notariell dann, genau, ja, ja, bekundigt, hätte ich jetzt gesagt. Also dicken Glückwunsch schon mal an einen von euch beiden, die Chance ist sehr hoch heute, dass ihr es dann seid. Und ansonsten würde ich sagen, können wir mal kurz über die DFB-Jungs im Allgemeinen sprechen. Die Punkteübersicht habe ich hier vor mir, Anton, du auch. Wir haben natürlich alle auf dem Schirm, Gündogan 243 Punkte, marschiert da vorne weg als MVP, Musiala auch wieder stark. Was mich ein bisschen gewundert hat, was aber natürlich auch durch diese Klärungsaktion hinten raus bei dem kleinen Flattermann von Neuer, ja, was dadurch entstanden ist, Kimmich mit 190 vor Kroos mit 186.
Ja, ist schon sehr, sehr stark, klar, aber da kommt natürlich auch noch ein Zu-Null-Bonus für einen Verteidiger mit dazu.
Ja, ja.
Und also, ja, hat aber auch viele Aktionen gehabt, weil vor allem in der zweiten Halbzeit stand Ungarn ja deutlich tiefer. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen schon auf Schadensbegrenzung bedacht war und man möchte sich vielleicht noch über irgendein halbwegs vernünftiges Torverhältnis retten, wobei das jetzt auch schwierig wird nach 3-1 und 2-0. Aber Kimmich stand sehr hoch, hat dann natürlich auch viele Bälle gespielt, wahrscheinlich auch gar nicht so wenig Bälle ins letzte Drittel rein und dann 190 schon sehr, sehr stabil.
Ja, wirklich sehr stabil. Kroos 186, Mittelstädt 170 und Co. auch alle sehr solide unterwegs gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe es auf Magenta geguckt. Ich weiß nicht, wo ihr alle anderen da draußen ist. Ja gut, du nicht bei Magenta, wo ihr da draußen es gesehen habt. Aber da wurde es auch ein, zweimal vom Kommentator hervorgehoben. Wen ich gestern wirklich brutal stark fand, war Tah in letzter Linie.
Ja.
Also da waren echt ein paar Situationen dabei, wo du gedacht hast, Junge, wenn der da irgendwie nicht hundertprozentig wach ist, dann kann es schnell mal scheppern. Aber der hat vor allem so die Tiefe hinter Rüdiger und so, wenn die vorverteidigt haben, hat der so brutal wegverteidigt und trotzdem auch noch so 3-4 hohe Ballgewinne jenseits der Mittellinie gehabt.
Ja.
Den fand ich gestern wirklich brutal stark. Ist dann aber trotzdem was hier zeigt, ey, wenn ich die Challenge aufstelle und wenn ich davon ausgehe, dass Deutschland gute Siegchancen hat oder ein Spiel dominieren wird, dann ist Tah jetzt gestern auf der 6 gelandet, punktetechnisch, Und ohne Tor von einem Innenverteidiger, was ich jetzt mal nicht einplanen würde in der Challenge, wird es echt schwierig, oder? Also für mich ist ganz klar, Marschrichtung weiter, möglichst offensiv aufstellen.
Auf jeden Fall, außer man ist sehr confident, zu Null mitzunehmen.
Ja, aber selbst mit zu Null und mit einem brutalen Spiel aus meiner Sicht ist Tah sechstbester Spieler. Also da hast du viele Picks davor
noch. Das Problem ist, du kriegst halt diese Verteidiger für 30 Millionen. Das heißt, du könntest dir 30 Millionen Spiele, und wenn du halt dann 3x 30 Mille hast und die zu Null spielen, kannst du halt eventuell so einen 40 Millionen Breakout-Spieler kompensieren.
Ja.
Was ja auch in diesem, Spieltag geklappt hat.
Ja, true. Gündogan, Mittelstädt und Tah für 30 Millionen eingepackt, die Sieger. Ja, ist was dran. Ich glaube, ich finde es trotzdem, also wenn ich da, ich meine, Wirtz, haben wir auch letzte Episode drüber gesprochen, wird oft sehr früh ausgewechselt, dieses Mal wieder erster Wechsel, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig bei Wirtz für 40 Millionen, aber wenn ich trotzdem dann so Musiala, einen Havertz vorne drin, einen Toni Kroos und so da rumlaufen habe, dann bringe ich es, glaube ich, nicht übers Herz, mit Tah, Mittelstädt und Gündogan über die Jungs zu gehen. Ja. Aber gut, bis jetzt hat es noch nicht so funktioniert, wie ich es gemacht habe, von daher behält der Rest wahrscheinlich recht. Insgesamt Deutschland 1865 Punkte, wieder nicht die 2K geknackt, trotz zu Nullbonus dieses Mal, wieder trotzdem sehr, sehr, sehr ordentliche Ausbeute, und Ungarn mit 130. Wie hast du die wahrgenommen gestern? Also ich ganz kurz, nach dem Schweiz-Spiel dachte ich, boah, also das wird sehr, sehr schwer für Ungarn, einigermaßen Land zu sehen. Ich muss sagen, es war ja jetzt gestern auch nicht viel, was die geliefert haben, aber so deren Matchplan von erstmal zusehen, ein bisschen dichter zu stehen, auch nach dem 1-0 erstmal das zweite nicht zu bekommen und hier und da mal einen Nadelstich zu setzen, da waren schon ein paar Situationen dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, ich habe 4-1 getippt als Ergebnistipp und dachte auch, dass es nach dem Schweiz-Spiel vor allem in der Tiefe deutlich leichter wird, den Ungarn irgendwie weh zu tun. Ich fand sie in der ersten Halbzeit echt stabil, auch immer wieder mit Nadelstichen nach vorne, und glaube, dass eine bessere Mannschaft die Chancen konsequenter genutzt und auch bestraft hätte und man da auf jeden Fall sich ein Tor gefressen hätte. Aber ich fand es auch in letzter Linie gut wegverteidigt, also zum Beispiel den Block noch von Tah beim Abschluss von Szoboszlai, Neuer hat stabil gehalten, es war schon auch nicht schlecht verteidigt, aber ich finde, es wurde trotzdem ein bisschen zu viel zugelassen, was die gegen großen Nationen eventuell auch am Ende nicht bestraft wird.
Genau, was da bestraft wird.
Und fand aber Ungarn eigentlich ganz ordentlich, ja. Was man aber auch sagen muss, dass diese 1865 Teampunkte mehr waren als gegen Schottland, und es hatte so wahrscheinlich auch niemand auf dem Schirm, dass du in dem Spiel mit 2 Toren mehr Punkte holst als mit 5 Toren.
Ja. Wie viel waren es nochmal gegen Schottland? Aber auch irgendwas mit 1,8, ne?
1805, 1806, eins von beiden, ja. Aber knapp, aber halt weniger.
Ja, ja, der Bonus wird es am Ende rausgerissen haben. Ja, aber beide Male über 1800, können wir uns aber, glaube ich, nicht drüber beschweren. In der Challenge ist ordentlich was los. Auch an der Stelle nochmal die Erinnerung: Ey, wenn ihr bis jetzt noch nicht mitzockt oder wenn eure Freunde, eure Family oder so bis jetzt noch keinen Bock hatte und jetzt richtig angezündet ist von dem Turnier, es sind alles Spieltags-Challenges, ihr könnt untereinander Spieltag für Spieltag competen, es wird Spieltag für Spieltag gewertet, und auch die 2000 Euro für den Gewinner jeden Spieltag richten sich natürlich überhaupt nicht an irgendwelchen historischen Ergebnissen, an euren letzten Spieltagen oder so aus. Es wird Spieltag für Spieltag gezockt, und auch wenn Deutschland jetzt eigentlich durch ist, nicht eigentlich, Deutschland jetzt durch ist mit 6 Punkten und es im letzten Gruppenspiel dann in Anführungsstrichen nur noch um den Gruppensieg geht, bei uns in der DFB-EM-Challenge geht es jeden Spieltag um alles, und deswegen nicht scheuen, auch jetzt noch loszulegen und hoffentlich noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Spiele inklusive 5 Siegen mitzunehmen und da Spaß zu haben. So, genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, Anton, wir wollten heute auch noch mal so ein bisschen über die anderen Teams sprechen, weil jetzt nach dem zweiten Spiel geht natürlich so langsam das Gerechne los, ne? Die ersten Turnierbäume werden aufgemalt, irgendwie in der Schule, im Deutschunterricht da auf dem A4-Block, und ich weiß noch früher, dann hat man sich immer so geil diese, habt ihr das auch immer gemacht, dass man sich so eine Top-11 aus den Turnieren aufgestellt hat gegeneinander, und wenn du einen Spieler gepickt hast, durfte der andere nicht mehr, und dann abwechselt so, ich war so geil. Also ich hoffe, es ist immer noch so, weil es gab nichts, was mehr Spaß gemacht hat, gefühlt in der Schule. Neben natürlich aufpassen und gute Noten schreiben.
You name it.
Yes, aber wo komme ich jetzt her? Genau, Recap, erster Spieltag. Wir wollten ein bisschen über die anderen Teams sprechen und haben uns so ein paar rausgepickt, wo wir gesagt haben, ey, die ja, waren vielleicht auffällig stark, auffällig schwach. Und ich würde mal reinstarten mit den Spaniern, die tendenziell auch im Viertelfinale schon ein Gegner von uns werden könnten, so wie es aktuell aussieht, die Kroatien mal 3-0 vom Platz gefickt haben und mal schauen, was sie dann heute gegen Italien machen. Ich habe sie sehr, sehr, sehr stark gegen die Kroaten wahrgenommen, auch wenn man dazu sagen muss, die Kroaten auf der anderen Seite natürlich brutal enttäuschend bis jetzt, ne? Also gestern war das auch, vor allem nach der 2-1-Führung hat es mich sehr überrascht, wie wenig sattelfest man das zu Ende gespielt hat gegen Albanien und dann hat man ja auch noch die Quittung bekommen. Aber gerade im ersten Spiel gegen Spanien haben die ja gar kein Land gesehen.
Ja, ich fand Spanien und Deutschland bisher auch spielerisch die überzeugendsten beiden Mannschaften. Da hat es am meisten Spaß gemacht zuzuschauen, weil irgendwie Spielwitz da ist, weil Tore da sind, weil Ballstaffetten da sind. Ich glaube, dass das erste Spiel allgemein ganz gut war als ersten Eindruck, den man von den Teams gewinnen kann. Aber im zweiten Spiel jetzt, da kommt die Standortbestimmung. Da sieht man, was der erste Gegner im zweiten Spiel macht, kann das Spiel also ein bisschen besser einordnen. Da sieht man, was die Mannschaft selbst im zweiten Spiel macht und kann die Leistung vom ersten Spieltag wieder ein bisschen besser einordnen. Und in Bezug auf Spanien kann man natürlich sagen, durch das zweite Spiel der Kroaten gegen Albanien sieht man, okay, vielleicht darf man den Sieg gegen Kroatien nicht zu hoch hängen, weil auch die Albaner 2 Tore gemacht haben. Ja. Und bei Deutschland kann man natürlich sagen, vielleicht ist der Sieg gegen Schottland nochmal höher zu bewerten und die sind gar nicht so schlecht, wie die gemacht worden sind im ersten Spiel, weil die Schweizer auch nur unentschieden gespielt haben gegen Schottland.
Ja, kleiner Funfang da an der Seite, also ich habe Spanien, Kroatien mir komplett angeschaut und ich fand Kroatien wirklich schwach. Also gerade was dann auch so Ideen im letzten Drittel und so anging. Ich fand auch, also ich möchte jetzt hier gar nicht auf einzelne Spieler großartig, vor allem im negativen Sinne eingehen, aber was Perisic da nach seiner Einwechslung gemacht hat im ersten Spiel, fand ich bodenlos. Also das war für mich immer ein Spieler, wo ich gesagt habe, Alter, auch wenn der in die Jahre gekommen ist, das ist so ein cleverer Fußballer eigentlich, der findet so viele gute Lösungen und dafür war der in dem Spiel so unterirdisch. Trotzdem hat Kroatien gegen die Spanier, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber den besseren X-Goal-Wert gehabt, ne?
Krass.
Also nach Abschlüssen, Chancen, Tormöglichkeiten hat Kroatien Spanien sogar bei dem 0-3 outperformt, auch wenn ich vom Spiel, von den 90 Minuten her sagen würde, ganz klar an Spanien, deutlich bessere Mannschaft, deutlich cleverere Mannschaft und hat sich auch so ein Stück weit, wie gesagt, gestern gegen die Albaner dann bei Kroatien wieder bewahrheitet. Kroatien trotzdem mit guten Chancen noch aufs Weiterkommen, würde ich sagen. Dadurch, dass wir, ich meine, 4 von 6 Gruppen Dritten haben, die sich da noch qualifizieren. Warte mal, A, B, C, D, mit E, F, Punkten ja, genau. Mit 4 Punkten
hast du immer noch gute Chancen, aber du musst halt Italien auch erstmal schlagen, gell?
Ja, ja. Also du musst Italien schlagen, aber ich glaube, mit 4 Punkten bist du ziemlich sicher weiter als Gruppendritter. Deswegen mal schauen, wie lange wir die Kroaten dann noch dabei haben in dem Turnier. Zweite Mannschaft, über die ich sprechen wollte, waren die Engländer. Und da denke ich mir, wie kann man mit diesem Kader so ein Spiel hinlegen? Und vor allem auch noch, also die haben ja die Fans im Rücken ohne Ende, da ist immer eine Euphorie, das ist das Mutterland des Fußballs, so da gibt's nichts Größeres als solche Turniere, so ist, also alle Begleitumstände sprechen dafür, dass du in so einem Turnier richtig einen abfackeln musst.
Ja, ich würde auch die Franzosen mit dazu zählen und ich finde sowohl Southgate als auch Deschamps spielen so einen langweiligen Angsthasenfußball. Das ist unfassbar, beziehungsweise nicht mal Angsthasenfußball, aber die sagen, okay, wenn wir hinten keins fangen, alles gut, wir stellen uns tief rein, wir vertrauen auf die Innenverteidiger. Genau, vorne einfach auf die Qualität der Spieler vertrauen, einen machen wir schon und das reicht. Aber das ist halt so langweilig zum Anschauen. Ich habe auch auf Insta und so reihenweise Kommentare von Engländern gesehen, von wegen, ja, bla bla bla, wie Nagelsmann spielt, das ist der Weg, wie Southgate die spielen lassen sollte und sowas.
Aber ja, also der Kader der Briten und der Franzosen, das sind wahrscheinlich die stärksten Kader, wenn wir ehrlich sind. Also natürlich, also jetzt mal einfach 1-1 Vergleich, natürlich hat Deutschland auch einen richtig geilen Kader dieses Jahr und gerade offensiv braucht man sich, glaube ich, von niemandem verstecken. Aber man muss halt auch ehrlich sein auf der anderen Seite. Also einen Jonathan Tah, der jetzt ein brutales Turnier auch bis jetzt spielt, das war halt immer so einer, wo man gesagt hat, ey yo, der kann internationale Klasse auf jeden Fall haben, hat aber immer seine Wackler, hat sich nie so richtig in der absoluten Bundesligaspitze etabliert, hat jetzt halt ein brutales Jahr mit Leverkusen gehabt. Einen Andrich, so jetzt ein brutales Jahr gehabt, davor die Jahre auch niemand gewesen, wo man gesagt hat, Alter, auf der Weltbühne ist das ein Riesenname. Ein Mittelstädt, letztes Jahr noch mit der Hertha abgestiegen als Rotationsspieler. Also da sind halt einfach viele Spieler, die auch vom Momentum krass leben, was nicht heißt, dass sie schlechter sind als andere Spieler oder sich nicht irgendwie jetzt gerade über diese Phase auch in der Weltspitze etablieren können. Aber von dem, was sie an Erfahrung mitbringen, von dem Standing her, was man auf internationaler Ebene hat, wenn du dir da die erste Elf von Frankreich und England anguckst, ist das eigentlich nochmal ein anderes Level. Wenn die wirklich die PS auf den Platz kriegen würden, müsste man auch in einem direkten Vergleich sagen, ja gut, wahrscheinlich sind die Engländer und die Franzosen dann die Favoriten, weil da einfach die Erfahrung und alles nochmal den Ausschlag geben kann. Ne?
Ja, ich würde auch sagen, die Qualität auf jeden Fall zwischen England, Frankreich, Deutschland ist gleich hoch, aber wenn man auch aufs Papier guckt und sich die Marktwerte anschaut, sind halt die Engländer und die Franzosen wahrscheinlich nochmal eine gute Ecke vorneweg. Spielt natürlich auch mit rein, dass Deutschland mit ein paar Rentnern spielt, mit Neuer, Müller, Gündogan, Groß und wie sie nicht alle heißen, die wahrscheinlich einfach nicht mehr so einen hohen Marktwert haben wie jüngere Talente von der Insel oder von Top-Clubs. Ja. Aber auf dem Platz, finde ich, ist da auf jeden Fall so, dass das Verhältnis eher ausgeglichen ist.
Ja, auf dem Platz würde ich sogar sagen, ohne Euphoriebrille sehe ich da die Deutschen im Moment vorne.
Yes. Ja, schon, aber du brauchst halt dann auch immer wieder nur einen langen Ball, der durch die Kette rutscht und Mbappé zündet halt die Rakete.
Ja, safe. Ja. Und das könnte auch zu einem großen Problem werden, weil der Spielstil, wie du ihn im Moment als Deutschland pflegst, ist natürlich auch, also birgt natürlich die Gefahr, dass du eben diese tiefen Räume anbietest, ne? Also, wie gesagt, gestern, da waren zwei, drei Dinger, wo du dann echt auch das Tempo von einem Tar brauchtest, wenn der erstmal in Bewegung kommt, dass der da die Bälle noch klärt vorm Gegenspieler und in letzter Linie 1-gegen-1 da sauber wegverteidigt. Wenn du da einen Mbappé-Gegenrennen hast, dann dürft's schon mal eng werden. Ja. So sieht's aus. Ansonsten die großen Nationen, Niederlande gegen die Polen, ja, mehr schlecht als recht, wobei ich die sogar noch von den drei genannten jetzt am stärksten fand. Wir haben nämlich auch noch Italien und Portugal auf dem Schirm. Und die beiden, also Italien für mich sowieso immer so eine Turniertruppe, oft mit nicht berauschendem Fußball, auch eher viel, viel Ergebnisfußball, eher so ein bisschen Richtung England und Frankreich, wie sie es aktuell machen, gegen Albanien aber auch wirklich gar nicht überzeugend gefühlt. Vor allem dann auch wieder was hinten raus so dieses, ne, das Spiel runterspielen, die Qualität irgendwie mal ausspielen angeht. Die Niederlande, muss ich sagen, fand ich vor allem so in den ersten 20, 25 Minuten sogar noch relativ stark. Da haben die gut Druck gemacht, aber auch dann am Ende einfach nicht die Qualität in jeder Phase des Spiels gezeigt. Und Portugal war natürlich brutal eng, ne?
Ja, ich fand auch, die Holländer hatten sehr viele Großchancen, haben es eigentlich ganz gut gemacht und hätten das Spiel bestimmt auch höher gewinnen können. Italien hat es auch stark gedreht, hätte auch nach dem 2-1 noch hochschrauben können, hatten am Ende aber natürlich auch Glück, nicht noch 2-2 gespielt zu haben. Und bei Portugal war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht davon, von dem Spielwitz der Portugiesen, von wenigen Chancen, die sich rausgespielt haben, auch wenn die Tschechen relativ tief standen. Aber ich finde, es wurden sich oft irgendwie Torschüsse aus nicht besonders verheißungsvollen Positionen genommen. Und da hat mir so ein bisschen der Plan und die Spielidee gefehlt. Aber wir wissen nicht, ob das nächste Spiel irgendwie auch nochmal ganz anders aussehen kann.
Ja, du sagst es, zweite Spieltag ist meistens der so ein bisschen mehr offenbart. Aber bei den Portugiesen hat mich auch vor allem enttäuscht. Ich habe jetzt noch vor Augen, also es war viel Handball um den 16er und dann mal so einer aus zweiter Reihe, was du eben meintest. Aber die hatten, also ich habe mindestens drei Szenen noch im Kopf, wo eine Balleroberung mit hochgeschobenen Tschechen, einen Fernandes da irgendwie im Mittelfeld freigespielt wird, der den Ball über 40 Meter treibt und du spielst Gleichzahl oder sogar Überzahl teilweise. Ja. Und da denke ich mir, mit der Qualität in der Truppe, also du läufst ja dann mit Ronaldo, Leao, Fernandes und lass es noch ein Vitinha sein, der da mit am Anziehen ist oder so, läufst du Gleichzahl auf den Gegner zu. Und das war gefühlt nicht ein einziges Mal aus diesen Konter oder aus diesen schnellen Angriffssituationen ist wirklich eine hundertprozentige Chance entstanden oder ein klarer Abschluss.
Ja, da überhaupt. Muss nochmal irgendwann scheppern.
Das ist Wahnsinn. Also wirklich, die Portugiesen da, glaube ich, wenn es wirklich gegen die Top-Teams geht, dann wird sich auch gerade defensiv noch so ein bisschen mehr dann offenbaren, dass du natürlich mit, ich sag mal, mit einem Mendes in der Dreierkette sehr offensiv ausgerichtet bist, dass du dieses Wechselspiel Mendes, Cancelo auf der linken Seite dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird, weil beide defensiv so ein bisschen ihre Makel, ihre Schwächen haben und so. Glaube ich, gegen große Teams könnte es da echt schwierig werden, aber wir warten mal ab, wie der zweite Spieltag dann im Reste noch verläuft. Und zwei der, ja, in Anführungsstrichen großen Nationen sind dann sogar gestolpert mit Kroatien, die wir eben schon so ein bisschen beleuchtet haben, und Belgien 0-1 gegen die Slowakei. Und das muss ich sagen, also das hat mich brutal überrascht, weil ich schon auf dem Schirm hatte, okay, die Slowaken, ne, physisch gut, 2-3 Spieler, die auch echt schon große Erfolge auf Clubebene gefeiert haben und so. Trotzdem war ich der Meinung, dass Belgien das wahrscheinlich sehr cool runterspielt. Den hat natürlich dieses frühe Gegentor nach dem Fehler von Doku da komplett das Genick gebrochen, ne?
Ja, total. Die hat natürlich auch danach genug Chancen, vor allem über Lukaku nochmal auszugleichen oder auch das Spiel zu drehen. Und da geht es jetzt natürlich in den nächsten beiden Spielen darum, eigentlich klar 2 Siege zu holen und sich damit dann auch noch zu qualifizieren für die K.O.-Runde.
So sieht's aus. Ansonsten wahrscheinlich die größte Überraschung der Kleinen, die Rumänen mit 3-0 gegen die Ukraine gewonnen. Hätte ich vorher auch eher die Ukraine als Favoriten ausgemacht. War aber vor allem dann ein Spiel, wo die Effizienz gesiegt hat, glaube ich. Also es war jetzt kein Sturmlauf der Rumänen da. Da bin ich auch mal gespannt, was das zweite Spiel bringt. Gegen die Belgier glaube ich aber schon, dass da dann die Verhältnisse relativ klar sein werden und die Schwächen auch mal ein bisschen mehr bestraft werden, weil die Ukrainer haben mich spielerisch schon sehr enttäuscht im ersten Spiel, gerade nach den Vorbereitungskicks. Von daher, warten wir mal ab, aber für den Moment natürlich die Rumänen oben auf und mal schauen, wohin das noch führt. Mit jetzt schon 3 Punkten und einem brutal guten Torverhältnis stehen die Chancen nicht schlecht, zumindest mal als Gruppendritter weiterzukommen und dann gibt es da nochmal ein großes Spiel gegen eine große Nation wahrscheinlich.
Ja, denke ich auch. So sollte es ablaufen.
Apropos, so sollte es laufen, bevor wir uns gleich noch so ein bisschen mit dem nächsten Spiel gegen die Schweiz, mit dem Ausblick auf den nächsten Spieltag der DFB-EM-Challenge befassen, haben wir heute auch wieder einen Partner für euch am Start. Und Anton, wir beide müssen, glaube ich, hier ehrlicherweise zugeben, dass wir privat jetzt noch nicht die größten Berührungspunkte damit hatten, noch oder? Nicht. Du, glaube ich, auch nicht.
Nee, noch nicht.
Noch nicht. Wir werden sehen, ob es bald soweit ist. Aber deswegen haben wir uns einen absoluten Experten auf dem Gebiet an Bord geholt und hören uns mal an, was der zu sagen hat. So, Janni, also zuallererst hoffe ich natürlich, dass der Zukunfts-Janni sich gut entspannt im Urlaub. Aber da Anton und ich, wie gerade angekündigt, noch nicht die allzu vielen Erfahrungen mit unserem heutigen Partner, mit Snox, gemacht haben, du aber bekennender Kunde und treuer Kunde bist, kannst du uns ja mal ein bisschen was erzählen, was du so für Erfahrungen bisher gemacht hast?
Ja, erstmal muss ich erzählen, dass ich hier, wie ich gerade den Podcast mit dir aufnehme oder die Podcast-Werbung, in Snox Socken als auch Snox Unterhose stehe. Und das ist nicht gestaged. Das ist nicht gestaged, Bench.
Dann erläuter mal, aus welchen Gründen.
Bequemlichkeit. Bequemlichkeit, guter Fit und sieht, wenn man mal in Unterhose rumläuft oder in Socken, auch sehr gut aus.
Ist ja auch so ein bisschen der USP, ne? Also natürlich sind mir die Snox hier und da schon mal begegnet in Form verschiedenster Produkte. Ich hatte mich natürlich mal ein bisschen erkundigt, also von Jogginghosen über Boxershorts, Socken, funktionale Sportklamotten haben die ja alles mögliche im Angebot und eigentlich begegnet einem immer wieder, dass es wirklich an Komfortabilität nicht zu überbieten ist, oder?
Ja, und vor allem auch Qualität. Also ich bin seit jetzt gefühlt, ich glaube, Black Friday vorletztes Jahr Snox-Kunde. Da hat mich ein Angebot von Snox gelockt. Ich glaube auch damals sogar mehr als 20% gewesen. Wir haben ja heute den 20%-Code, mit dem ihr bei Snox shoppen könnt. Damals wirklich aus einer Black Friday-Aktion bestellt und seitdem überzeugt. Meine Freundin hat, glaube ich, seit 3-4 Jahren sogar schon Snox-Socken. Ich bin inzwischen Socken- und Unterhosenträger von Snox und muss echt sagen, die Dinger, und ich weiß, das ist kein Thema, was irgendwie breitgetreten wird eigentlich in der Masse, aber wir Männer, so, eine bequeme Unterhose kann, es ist nicht übertrieben, kann deinen Tag
sehr wertvoll.
Ja, genau, kann deinen Tag im Grunde genommen verändern, kann deinen Tag leichter machen, weil du nicht drüber nachdenken musst, dass dir irgendwas verrutscht in der Hose, dass die nicht so hochrollt. Das Schlimmste bei Unterhosen ist ja, wenn die hochrollen.
Ja, ja. Digga. Katastrophe.
Und das ist halt, ich hatte davor, glaube ich, ich will jetzt auch keine anderen Marken bashen, so ich hatte Hugo Boss Unterhosen, hab Nike Unterhosen gehabt und ey, Snox, und das ist echt ein Zufall, das ist hier nicht irgendwie gestaged oder sowas, Snox sind die ersten Unterhosen, die bei mir nicht hochrollen und wo ich den ganzen Tag über ein gutes Tragegefühl habe.
Ja, liebe Männer, liebe Kickbase-Community da draußen, hört sich auf jeden Fall überzeugend an, mindestens mal für alle Männer, aber auch die Jogginghosen, die Sneakersocken, die übrigens Schweißfüße verhindern und da auch eins der kleineren Alltagsprobleme so ein bisschen zur Seite schieben, sind auf jeden Fall was für Männer und auch für die Frauen da draußen. Deswegen, Janni hat schon angekündigt, heute beziehungsweise die nächsten Tage und Wochen mit dem Code KB20 20% mit dem Link zu Snox, den ihr in den Shownotes findet, sparen und dann viel Spaß mit einem etwas einfacheren Alltag.
Ich habe mir den Code notiert, Bench, und ich sag dir ganz ehrlich, die nächste Bestellung KB20, also vom 14. werde ich mir noch eine Bestellung raushauen.
Sehr gut. Ja, Anton, also überzeugender geht's, glaube ich, kaum. Ich glaube, da wird gleich die erste Bestellung aufgegeben, oder?
Ja, ist ein No-Brainer, könnte man sagen.
Ist ein No-Brainer, könnte man sagen. So sieht's aus. No-Brainer auch gegen die Schweiz? Fragezeichen.
No-Brainer gegen die Schweiz, schwierig, weil natürlich viele jetzt auch Rotationen erwarten. Aber ich mir gar nicht sicher bin, ob man in der Startelf rotieren will und sagt, man gibt jemandem schon von Anfang an eine Pause oder ob man sagt, man wechselt einfach früher. Aber im Endeffekt ist das ja bei der Challenge auch egal, weil wir es eh sehen werden. Aber natürlich mache besonders ich mir da im Vorhinein Gedanken, weil ich, glaube ich, einer bin, der die Aufstellung gerne 3-4 Mal noch irgendwie dreht und wendet, bis es dann auch wirklich passt.
Ja, macht ja auch trotzdem Spaß, sich so ein bisschen irgendwie damit zu befassen, so ein bisschen rumzuphilosophieren. Und ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht und habe noch drüber nachgedacht. Also bei den Bayern hast du ja eigentlich eine ähnliche Situation meistens gehabt, ne? Mhm. So eine relativ klare erste Elf bis auf 2-3 Positionen. Ich glaube, da ist man sogar beim DFB im Moment noch klarer eingeschossen auf die ersten 11 Jungs. Aber da war es dann auch eher so, okay, man rotiert nicht aus der Form heraus oder so. Meistens geht man mit einem Sieg in die Woche und dann hat man nicht so viel Grund, was zu ändern. Ich hatte aber nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie viel hat Nagelsmann denn bei den Bayern rotiert, wenn er nicht musste? War eigentlich nicht viel, ne?
Weiß ich gar nicht so sehr. Aber du hast ja jetzt, ich glaube gar nicht so wenig. Aber du hast ja jetzt auch nur bis Sonntag Zeit, also Donnerstag, heute, Freitag, Samstag und dann spielst du schon wieder. Also auch ein sehr, sehr enger Rhythmus. Stimmt. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sogar in der Startelf gewechselt wird. Also entweder Startelf-Wechsel, dann ist es eine Entscheidung und dann werden es mehrere sein. Oder keine Wechsel, dann fangen die gleichen 11 an, aber es wird wahrscheinlich früher in dem großen Block gewechselt. So würde ich es antizipieren. Und wenn man von Wechseln ausgeht, sehe ich Füllkrug als einen heißen Kandidat zu starten.
Ja, safe.
Dann sehe ich vielleicht auch einen Sané als einen heißen Kandidat zu starten. Ja. Und Musiala, der jetzt fast 2-mal durchgespielt hat, als jemanden, den du als Diamanten und absoluten Keyplayer in dem Turnier auch schonen möchtest. Mhm. Dann sehe ich natürlich auf der 6 die Möglichkeit, irgendwie einen Groß reinzuschmeißen oder auch einen Can. Unabhängig davon, ob man jetzt sagen möchte, Toni Kroos bekommt eine Pause mit 2x90 oder Andrich, aber bei Andrich sehe ich den Need nicht so groß. Da sehe ich höchstens, dass die zweite Reihe eine ähnlich hohe Qualität hat. Ja. Und Innenverteidigung würde ich die Finger von lassen. Da würde ich nur sagen, dass halt Koch dementsprechend früh reinkommt für, weiß nicht was, 20, 25 Minuten und da vor heimischer Kulisse Punkte sammeln darf. Raum, Mittelstädt könnte auch sein. Waren auch 2x90 jetzt.
Ja, den hätte ich auch noch reingeschmissen. Raum für Mittelstädt. Also das sind für mich eigentlich so die vier Wechselkandidaten vor allem. Ich hätte auch gesagt, Innenverteidigung lässt er erstmal noch die Finger von. Links Raum für Mittelstädt, Groß auf der 6, Sané in der Dreierreihe davor und einen Füllkrug vorne drin. Das wären auch so meine vier Kandidaten gewesen. Ich bin gespannt. Du hast schon gesagt, wir werden es eh sehen. Wir können kurzfristig nochmal umstellen. Aber wen ich auch noch sehe, also angenommen, du willst Groß eine Pause geben und stellst Groß dafür, so ein bisschen in die Spielgestalterrolle, dann sehe ich Andrich trotzdem, weil ich glaube, Andrich hat eine gelbe, zwei gelbe, ich glaube, bis Halbfinale wirst du gesperrt, ne? Halbfinale wird auf null gesetzt. So, das wäre schon wirklich ein Punkt für mich, dass ich einfach sagen würde, ey, das Risiko jetzt mal ein Spiel übergehen, weißt du, weil das kann schon viel wert sein dann. Mhm. Und ich glaube, also mir fällt nämlich gerade ein, Rüdiger hat doch gestern Abend für das zu früh aufs Feld zurückkommen auch noch eine gelbe gesehen, oder?
Ja, Rüdiger hat auch gelb.
Boah, eigentlich Finger weg von der Innenverteidigung sehe ich schon komplett, aber also das ist natürlich jetzt die einzige Gelegenheit im ganzen Turnier, so ein bisschen diese die Gefahr vor Gelbsperren zu umgehen. Weiß ich nicht, ob du das Risiko eingehst, auf der Innenverteidigung da was zu machen. Aber wenn, dann siehst du für einen Rüdiger eher Koch oder eher Schlotterbeck? Oder eher Anton sogar?
Weil Rüdiger den rechten Part gespielt, ja. Dann würde ich dafür am ehesten Koch wahrscheinlich sehen, ja.
Ja, weil ich habe auch drüber nachgedacht schon gestern.
Am ehesten Koch, ja, weil Schlotterbeck auf jeden Fall für links und nur für links.
Ja.
Aber bei den anderen beiden könnte ich mir beide vorstellen, aber dann wäre eher wegen Standortbezug Koch
dran. Ja. Ich habe auch gestern drüber nachgedacht schon und war so ein bisschen auf dem Dampfer, dass ich gesagt habe, so von der Qualität her und von dem, wie du Fußball spielst, sehe ich schon einen Schlotterbeck ganz klar mit der besten Spieleröffnung, mit dem besten, was die Offensivgedanken angeht und so. Aber dadurch, dass ein Groß und wahrscheinlich dann auch ein Groß, einfach damit du nicht so viel an dem System änderst und an dem Ansatz änderst, Würde wahrscheinlich auch so links rauskippen in die Dreierkette. Und dann ist ein Schlotterbeck natürlich wieder tot, ne? Deswegen, ja, ich sehe auch am ehesten dann Koch reinrotieren. Wir werden es alle sehen. Trotzdem, wie gesagt, bisschen drüber philosophieren, macht ja auch Spaß. Ja. Aber um mal auf die andere Seite zu kommen, wie siehst du denn die Schweiz bis jetzt?
Ich habe die Schweiz nur gegen die Ungarn gesehen im ersten Spiel und da fand ich sie überraschend gut. Ich fand, da haben sie die Chancen gut rausgespielt, hat Ungarn aber auch die Tiefe sehr schlecht verteidigt und da fand ich die Schweiz sehr gefährlich. Das 1-1 gegen die Schotten hat mir jetzt aber doch irgendwie das Gefühl gegeben, dass die vielleicht gar nicht so stark sind, wie ich sie im ersten Spiel gesehen habe.
Ich habe sie auch im ersten Spiel sehr, sehr stark gesehen. Oder was heißt sehr, sehr stark? Aber sie haben mich so ein bisschen bestätigt in dem, was ich so gedacht habe. Ne? Gute Spielkontrolle über ein spielstarkes Zentrum. Generell auch gerade nach vorne gutes Tempo drin. Auch so Einzelspieler wie ein Doi zum Beispiel haben mich echt positiv überrascht, der auch gestern wieder einen guten Auftritt hatte aus meiner Sicht. So ein Embolo von der Bank zu bringen und sowas. Also das hatte schon Hand und Fuß alles im ersten Spiel. Aber ich muss auch sagen, ich habe gestern das Spiel in voller Länge gesehen. Und das hat mich wirklich schwer enttäuscht. So, ich habe zwischendurch drüber nachgedacht, so spielen sie einfach schon komplett aufs Ergebnis, weil jetzt mit 4 Punkten bist du natürlich auch als Gruppendritter schon mal safe durch, würde ich behaupten. Hast sehr, sehr gute Chancen auf den zweiten Platz auch in der Gruppe. Ob da vielleicht einfach der Punkt dann mitgenommen werden sollte, weil die zweite Halbzeit hatte Schottland so krank Oberwasser, das war Wahnsinn. Also da waren auch 3-4 Situationen dabei, auf der Linie geklärt und irgendwie letzten Spieler noch im Fünfer angeschossen und weiß ich nicht was, wo eigentlich die Kiste hätte fallen müssen. Am Ende, ich habe mir jetzt gerade nochmal die Statistik aufgerufen, nur 12-11 Torschüsse für Schottland, aber insgesamt war das sehr, sehr couragiert von Schottland und für mich ein bisschen enttäuschend tatsächlich von der Schweiz. Ist natürlich dann die Frage, ne? War es jetzt am Ende Unvermögen und ein bisschen Überforderung von dem Druck, den die Schotten entwickelt haben, oder war es tatsächlich Kalkül und man hat es aufs Ergebnis gespielt? Finde ich schwer einzuschätzen, aber hat mich auch so ein bisschen, hat für mich so ein bisschen die gute erste Leistung entkräftet gestern und deswegen würde ich auch tatsächlich damit gehen, dass man gerade offensiv, wenn die Schotten sich so viele Möglichkeiten da erspielen, dass da wieder ordentlich was zu holen ist. Ich wieder offensiv aufstellen werde, damit wahrscheinlich wieder nicht performe, aber das wird wieder mein Ansatz sein.
Also du rechnest klar mit 3 Punkten gegen die Schweiz?
Ja, denke ich schon. Also Tendenz ist klar für mich, ja.
Okay, ich hätte noch eine Frage an dich und zwar Shaqiri, Platini, Klinsmann, Zidane, Henri, Alter. Ronaldo, Lukaku, was haben alle gemeinsam?
5 EM-Tore.
5 EM-Tore und 5 WM-Tore. Das ist nur denen gelungen. Oh, 5 wow. Plus bei der EM, 5 plus bei der WM und das ist schon crazy. Ich habe auch gestern gelesen, dass Shaqiri, glaube ich, der einzige Europäer ist, der bei den letzten 6 Major-Turnieren, also EM, WM, jeweils das treffen konnte. Das ist verrückt, gell? Der zockt mittlerweile irgendwo in der MLS, macht sich einen Lenz und kommt dann irgendwie alle 2 Jahre zurück und boom.
Vor allem wurde er ja im ersten Spiel komplett rausgelassen. Der hat ja, glaube ich, nicht eine Minute gespielt, weil, so wie ich es mitbekommen habe, da auch so ein bisschen die Diskussion war, ey, ist der noch fit genug und keine Ahnung okay, was, krass, ne? Ja. Und dann war es ja gestern eigentlich schon eine Überraschung, dass er gestartet ist, ehrlicherweise, weil Erbischer und Co. ja auch ein super erstes Spiel gemacht haben. Ja. Du da auch echt gut Alternativen hast. Erbischer hat gestern auch gespielt, ne? Nicht, dass man es falsch versteht jetzt. Aber Shaqiri relativ überraschend, aus meiner Sicht zumindest, in der Startelf gewesen.
Ja.
Und hast du das Tor nochmal gesehen? Das Spiel hast du ja nicht gesehen.
Ja, das Tor habe ich gesehen.
Alter, also das sind auch Dinge, die machen halt nur Spieler von so einem Screamers Format. Only. Ne? So diesen Rückpass. Also jeder Durchschnittsspieler sammelt den Ball auf, versucht das Laufduell den Gegner irgendwie im Rücken zu halten und geht dann 1-1 gegen den Torwart irgendwie. Ein Shaqiri nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt mehr oder weniger aus der Drehung, sieht, dass der Torwart halt noch relativ weit draußen ist und nagelt den da in den Knick rein. Also, unfassbarer Abschluss aus meiner Sicht. So, ich bin gespannt. Also, ich meine, jetzt ist es Donnerstagmorgen. Wir haben noch nicht so viel mitbekommen, medial, glaube ich, ob und wie das Ding thematisiert wird, was vielleicht auch heute noch draus gemacht wird aus dem Tor. Aber für mich ist das ein absolutes Weltklasse-Tor. Auch wenn man sagen kann, ja gut, alleine vorm Torwart kann auch noch gehen und bla und sonst was. Aber aus der Situation mit dem ersten Kontakt das Ding so zu machen, ist brutal.
Ja, bis jetzt das Beste im Turnier, oder?
Boah, ich muss sagen, da waren schon ein paar dabei. Also das 1-0 der Rumänen war stark, das 2-0 war, glaube ich, auch dieser Distanzschuss. Ne? Also es waren schon ein paar echte Bretter dabei. Ansonsten habe ich jetzt keins mehr direkt im Kopf. Aber ich weiß noch, dass ich bei so einem, gerade die Überraschungsteams, da waren schon 2-3 Distanzschüsse dabei, die ihren Weg ins Ziel gefunden haben. Also will ich mich jetzt nicht drauf festlegen wollen, aber also Top 3 sollte es schon gewesen sein, denke ich.
Ja.
Yes, Anton, ich glaube, inhaltlich haben wir uns jetzt ordentlich auch mit dem kommenden Spiel beschäftigt. Hoffen euch da draußen natürlich auch so ein bisschen was mit an die Hand gegeben zu haben. Eine Sache steht aber noch aus, bevor wir dann gleich zum Outro kommen. Wer glaubst du denn, und das ist jetzt natürlich schwer, weil man die Rotation vielleicht so ein bisschen antizipieren muss, aber wer glaubst du, wird der MVP gegen die Schweiz?
Ich habe jetzt zweimal auf Gündogan getippt. Davon werde ich mich jetzt verabschieden, weil es einmal geklappt hat. Und ja, suche mir einen neuen Kandidaten aus und ich sag Niklas Füllkrug.
Oh, wow. Ich muss hier einmal kurz mich selbst beweihräuchern, weil du weißt ja, dass ich mir immer so ein bisschen einen Spaß draus mache, für alle da draußen, denen das noch nicht aufgefallen ist, auch so in der Bundesliga, dass ich MVPs briefe sozusagen an, ja, unser Brand-Design-Team, wo ich sage, oh ja, könnte eine Performance werden am Wochenende, ja, ne? Und dass das nicht völlig random ist. Und ich habe im ersten Spiel, haben wir Musiala auf dem MVP-Tipp gehabt sozusagen, im zweiten Spiel hatten wir Gündogan auf dem MVP-Tipp und jetzt ist es mir natürlich ein persönliches Anliegen, diese Serie irgendwie fortzuführen. Stark, ja. Und ich habe heute Morgen Niklas Füllkrug gebrieft.
Big, Mann, geil. Also und, auch vom Marketing-Bench-Vertrauen.
Ja, ich bin gespannt. Also vielleicht muss ich mich jetzt ein bisschen von dieser Streak leiten lassen und vielleicht wird dann Füllkrug auch mal als Captain gepickt im dritten Spiel. Schauen wir mal. Aber das wäre jetzt tatsächlich auch mein Tipp gewesen, wenn da die Rotation kommt, mit der ich ehrlicherweise auch rechne, weil Havertz erstes Spiel auch viele Minuten gekriegt, gestern dann auch von der Stürmerposition sozusagen abgezogen worden. Ich muss sagen, ich fand es auffällig gut, wie viele lange Bälle Rüdiger auf ihn geschlagen hat und wie die Läufer auch aussahen. Mhm. Also das war schon echt stark von Havertz. Aber gestern war er natürlich so ein bisschen unglücklich, was dann die Aktionen mit Ball anging. Und,
ja, aber auch zwei Aktionen gehabt, wo man gesagt hätte, boah, wenn da halt ein Tor rausfällt, bist du halt auf einmal über 100 Punkten und alles ist gut.
Ja, allein dieser lange Ball, wo er sich dann wirklich sehr, sehr gut gegen Orban war es, meine ich, durchsetzt. Und dann Gulaschi da die Hand noch hochkriegt, auch super Parade übrigens an der Stelle. Oder super safe, Parade war es ja nicht. Also ich will auch gar nicht sagen, damit dass Havertz irgendwie schlechte Spiele gemacht hat. Der hat absolut hohen Wert im Moment, glaube ich, für die Mannschaft und macht es auch gut da vorne drin. Hat nur jetzt halt dadurch, dass er ja im zweiten Spiel so ein bisschen was liegen gelassen hat, beziehungsweise so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Er hat nicht in der Luft gehangen, aber er war so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, alle sind gut im Spiel so und Havertz schwimmt so ein bisschen mit gestern. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da Füllkrug jetzt vor allem nach dem Joker-Einsatz im ersten Spiel seine Chance bekommt.
Schauen wir mal. Ich würde gerne noch einen Hot-Take nachliefern.
Ja, gerne.
Ter Stegen. Minuten.
Wow.
Und ich sag nicht Anfang Minuten, ich sag Einwechslung Minuten, weil es gab doch bei den letzten großen Turnieren auch mal, oder ab und zu gibt's das, dass ein Keeper am Ende so letzten 10, 15 eingewechselt wird.
Ja.
Und wie geil wäre das, dass du dem einfach die paar Minuten anerkennend gibst, nachdem du jetzt auch den Stuttgarter in Stuttgart Minuten gegeben hast, eventuell Koch in Frankfurt Minuten gibst und Ter Stegen, der glaube ich noch nicht ein einziges Spiel bei einem großen Turnier gemacht hat, inzwischen über 30 ist.
Ja.
Dass du dem einfach für die Harmonie, für das Ganze, für die Außendarstellung auch diese Minuten gibst, wenn das Spiel natürlich entschieden ist, wenn es da irgendwie 1-1 steht oder weiß nicht was gegen die Schweiz, dann wird es nicht passieren. Aber ich sag, einfach mal auf dem Schirm haben, wenn es passiert, ich hab's gesagt.
Ja, also finde ich einen geilen Take. Ich muss aber sagen, also ich glaube, einem Ter Stegen dann ein paar Minuten zu geben, nimmt der dann eher als so ein bisschen spöttisch auf. Also nicht spöttisch, aber findste? Also nicht als die Anerkennung, die es sein soll. Also mein Take wäre dazu, ich glaube nicht, dass er eingewechselt wird. Ich sage, wenn, dann startet er. So ein bisschen dieses, okay, dann gibst du ihm dieses Spiel und dann vertraust du auch auf die Qualität, die unumstritten da ist, dass er halt dieses dritte Spiel nach Hause holt. So. Aber sonst wäre es für mich so ein bisschen dieses jungen Keepern am 34. Spieltag mal ein paar Minuten geben Syndrom. Weißt du,
der Name Ter Stegen ist zu groß für so eine Gefälligkeit.
Ja, genau.
Okay.
Also das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Also ich glaube ehrlicherweise an beides nicht, weil dafür ist es einfach, ist ein Nagelsmann zu seriös, jetzt zu sagen, okay, die Schweiz kann uns mit einem Sieg theoretisch noch schlucken, so, und dann wird es auf einmal ein ganz ekliges Achtelfinale schon wahrscheinlich. Dann geht er, glaube ich, eher das Risiko nicht ein, vor allem auch, weil dieses Thema jetzt eigentlich zu ist und du es damit halt wieder aufmachen würdest, ne? Fair. Je nachdem, wie dann das Spiel läuft. Aber ich glaube, wenn er Minuten bekommt, dann bekommt er auch das Spiel.
Ja, mal abwarten. Also ich sehe es nicht ganz ausgeschlossen, weil er auch explizit gesagt hat, hey, dass die Co-Trainer um Sandro Wagner auch auf dem Schirm hatten, wen man dann jetzt gegen Stuttgart einwechseln soll. Und ja. Er auch gesagt hat, ey, er hat es in seinem Film während dem Spiel gar nicht so sehr auf dem Schirm, wenn er im Coachen ist, aber dass ja. Die Kollegen da schon auch ein bisschen ansagen, wer denn jetzt sinnvollerweise eingewechselt werden könnte.
Ja, ich bin mal gespannt. Sehen. Mal gucken, ob das aufgeht. Das wäre auf jeden Fall ein stabiler Take, wenn der wirklich so eintrifft. An der Stelle natürlich, wo wir jetzt eben unsere MVPs schon getippt haben, noch einmal der Hinweis darauf, dass es den MVP-Tipp auf Instagram und dementsprechend das Podcast-Outro auch vor jedem DFB-Spieltag zu gewinnen gibt. Da also wieder einen Blick drauf haben. Sonntagmorgen könnt ihr dann sozusagen den MVP tippen. Bis eine Stunde vor Spielbeginn, bis dann die Kommentare nicht mehr aufgenommen werden. Und ich glaube, das ist dann auch der Übergang zu unserer Verabschiedung heute, Anton.
Also, jawohl.
Es war mir wieder ein Fest. Generell dieses Turnier ist mir bislang ein Fest. Es sind geile Spiele, es sind geile Impressionen, die man um die Stadien in der Stadt mitbekommt. Und ich hoffe, dass dieses Turnier für uns noch sehr, sehr lange geht, weil das wäre natürlich dann irgendwie der Knacks, den es jetzt so gar nicht braucht gerade, wenn es da irgendwie dann doch in einem großen Spiel relativ früh im Turnier vorbei ist und man dann irgendwie, ja, das ist dann so ein bisschen dieses, was auch Spieler erzählen, die dann immer bei Turnieren rausfliegen und dann in Urlaub fliegen, dass sie so sagen, ich kann mir dann die Spiele von dem Turnier nicht mehr angucken, wenn ich da rausgeflogen bin und da stehen könnte. Ja. Ich glaube, ich könnte mir kein Halbfinale, keine Ahnung, Kroatien gegen Spanien angucken, wenn Deutschland gegen Spanien das Viertelfinale verliert.
Ja, wäre schwierig.
Wäre schwierig. So, es hat mir wieder Spaß gemacht. Anton, wenn du magst, gehören dir noch ein paar letzte Worte und dann geht's weiter zu unserem MVP-Tipper. Der liebe Kevin hat Gündogan auf den Punkt genau mit 243 Punkten getippt und an der Stelle müssen dann auch nochmal, muss nochmal eine Honorable Mention rausgehen an fucking Anton, Alter. Gündogan mit 241 Punkten, 2 Punkte vorbeigetippt. Wäre das andersrum gelaufen, dann hätte ich mir heute, glaube ich, was anhören können. So gehören dir nur die letzten Worte und dann geht's weiter mit Kevin.
Ja, ich muss natürlich neidlos anerkennen, dass Kevin das einen Ticken besser gemacht hat. Und hätte sehr gerne das Outro hier gegeben und geliefert. Aber ich werde mir einfach alles, was ich sagen möchte, für einen anderen Tag aufbewahren. Und wenn der Tag irgendwann kommt, wo ich den MVP richtig tippe, dann können sich ja wahlweise Ligen warm anziehen. Und ich hoffe, dass der Kevin jetzt da zu einem großen Rundumschlag ausholt.
So, erstmal Sali an alle. Als allererstens hoffe ich, dass man meinen Dialekt versteht. Ich komme aus der Nähe von Freiburg, aus Rust. Kennt man vielleicht durch den Europapark. Ich habe gestern die Ilkay getippt mit 243 Punkten. Warum ich die Ilkay getippt habe und warum 243, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber es hat funktioniert. Um beim Kickbase zu bleiben, ich spiele in zwei Ligen. Die erste Liga, die Bixlers. Da wurde ich leider Vierter. Da kann ich nur sagen, leck mich am Arsch, Lukas. Merzi Glückwunsch, Jonas Glückwunsch und Felix, solange Schalke in der zweiten Liga um den Abstieg spielt, wirst du nie was in Kickbase erreichen. Also du bist eh keine Konkurrenz. Die andere Liga sind meine Rooster-Jungs, das Feld. Da bin ich Zweiter geworden, nachdem ich die Hinrunde verkackt habe. Da kann ich nur sagen, Glückwunsch Simon und David, ob du Lewandowski oder die Kane hast. Du bist in dem Spiel einfach der größte Loser. Ansonsten hätte es mich natürlich gefreut, dass Fürich, Undaf und Mittelstädt gestern gespielt haben. Stuttgarter Jungs als großer Stuttgart-Fan.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.